Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Knapp 70 Jahre nach Kriegsende ist in Berlin ein Denkmal für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma eingeweiht worden. Hunderttausende Männer, Frauen und Kinder waren in der NS-Zeit in Deutschland und anderen europäischen Ländern als Zigeuner beschimpft, verfolgt und getötet worden. Es gäbe in Deutschland keine einzige Familie unter den Sinti und Roma, die damals nicht Angehörige verloren habe, sagte der oberste Roma-Vertreter Rose.
Eine Granitplatte, darauf schwarz schimmerndes Wasser, symbolisch für die Tränen der Trauer. Und eine Blume, die aus der Tiefe heraufsteigt. 20 Jahre haben die Debatten über die Gedenkstätte und die Arbeit daran gedauert. Die Angehörigen der Opfer zufrieden mit dem Ergebnis.
Wir wollten kein monumentales Denkmal. Wir wollten ein Denkmal, das es jeden Besucher offen lässt, sich zu informieren. Und wie tief er in die leidvolle Geschichte unserer Minderheit, also der Zeit von 33 bis 45, einsteigen will.
Entworfen hat das Mahnmal der israelische Künstler Dani Karavan. Unter den Gästen auch der Bundespräsident. Sie sehen Bilder von gefangenen Sinti- und Roma-Kindern, kurze Zeit bevor diese getötet wurden. Ein Überlebender erinnert an die Ermordung von bis zu 500.000 Menschen, darunter seine Eltern und Geschwister.
Das ist der Grund, warum wir heute hier zusammengekommen sind. Wir haben jetzt einen eigenen Ort, an dem wir unsere ermordeten Lieben gedenken können.
Aber immer noch werden Sinti und Roma diskriminiert, vor allem in einigen osteuropäischen Ländern. Das weiß auch die Kanzlerin.
Deshalb wirkt Deutschland auch im Rahmen der Europäischen Union und in den Beitrittsprozessen darauf hin, dass die Rechte der Sinti und Roma gewahrt werden. So verstanden ist die vielfältige Gedenkkultur, die Deutschland pflegt, Erinnerung, die nicht rückwärtsgewandt ist.
Ganz zentral zwischen Brandenburger Tor und Reichstag liegt das Mahnmal, nicht zuletzt um deutlich zu machen, die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus gehört in die Mitte der Gesellschaft.
Nach dem Krieg stand in Deutschland zunächst die Aufarbeitung des Holocaust an den Millionen Juden im Vordergrund. Erst 1982 erkannte die damalige Bundesregierung auch die NS-Verbrechen an Sinti und Roma offiziell als Völkermord an. Vorurteile und Ablehnung gehören in Deutschland und anderen europäischen Ländern noch immer zur Lebenswirklichkeit von Sinti und Roma.
Rumänien 2010. Paramilitärische Nationalisten machen Jagd auf Roma-Familien. Sie zünden ihre Häuser an. Nur ein Beispiel. Nicht nur in Rumänien sind Roma unerwünscht, verfolgt, arm. Als EU-Bürger dürfen sie frei reisen. Viele nutzen diese Chance und kommen nach Deutschland. Doch auch hier fühlen sie sich nicht willkommen. Kaum jemand vermietet an Sinti und Roma. Wenn doch, dann meist zu kleine Wohnungen, zu überhöhten Preisen. Dass es auch anders geht, zeigt eine Wohnungsbaugesellschaft. Sie baut in Berlin gerade ein Wohnprojekt für Roma auf. Die Folge: Morddrohung.
Ich wusste gar nicht, dass man sowas formulieren kann und sowas schreiben kann. Und mittlerweile werden die einfach gelöscht und das Thema ist für mich eigentlich erledigt.
Die Flüchtlinge aus Osteuropa sind die, die auffallen. Aber sie sind nur ein Teil der Sinti und Roma in Deutschland. Wer länger hier lebt, versucht möglichst unsichtbar zu sein, um bloß nicht als Roma erkannt zu werden.
Sinti und Roma leben in Deutschland als Arbeiter, Angestellte, Akademiker, Künstler. Ganz normal, nur sie leben nicht mit ihrer Volksgruppenzugehörigkeit hier, sondern als Deutsche. Die Eltern haben eine Erziehung dahingehend geführt, dass sie den Kindern schon frühzeitig gesagt haben, nur nicht sagen, dass die noch eine zweite Sprache spricht, dass die Angehörige dieser Minderheit sind.
Mehr als 100.000 Sinti und Roma leben in Deutschland. Viele von ihnen fühlen sich bis heute nicht akzeptiert. Das Mahnmal für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma soll nicht nur an die Vergangenheit erinnern, sondern auch ein Symbol für eine bessere Zukunft sein, so hoffen sie.
Der Präsident der Europäischen Zentralbank Draghi hat sich heute in Berlin den Fragen von Bundestagsabgeordneten gestellt. Bei der Diskussion mit Vertretern mehrerer Ausschüsse verteidigte Draghi seinen Kurs in der Euro-Schuldenkrise. Der Ankauf von Staatsanleihen werde nicht zur Inflation führen. Angaben aus Athen, wonach Griechenland bereits mehr Zeit für sein Reformprogramm zugesagt bekommen habe, wollte Draghi nicht kommentieren.
Bekommen die Griechen 2 Jahre mehr Zeit, ihre Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen? Der Präsident der Europäischen Zentralbank jedenfalls will nichts von einer solchen Zusage wissen. Es gibt Fortschritte, aber etliche Einzelheiten müssen noch besprochen werden. Mehr gibt es nicht zu sagen. Gerüchte kommentiere ich nicht. Der griechische Finanzminister hat einen Aufschub schon zuvor im Athener Parlament verkündet. Das war voreilig, heißt es in Berlin, und nicht besonders hilfreich für die weiteren Verhandlungen. Zunächst, so die Bundesregierung, müsse der Bericht der Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds abgewartet werden.
Der Termin für diese Sitzung ist noch nicht einmal anberaumt. Es gibt also weiter nichts Neues.
Der EZB-Präsident war nach Berlin gekommen, um bei den Abgeordneten des Bundestages um Vertrauen zu werben. Vor allem Koalitionspolitiker hatten zuvor Draghis Pläne kritisiert, Anleihen von verschuldeten Euro-Staaten unbegrenzt aufzukaufen. Nach der Sitzung mildere Töne. Man könne den Bürgern nun versichern,
dass hier und da geäußerte Inflationsängste unbegründet sind. Sein oberstes Bemühen gilt der Einhaltung der Preisstabilität. Und darin sieht er auch sich verpflichtet innerhalb seines Mandats.
Draghi habe einen überzeugenden Auftritt abgeliefert, heißt es bei der Mehrzahl der Abgeordneten. Das Vertrauen in die Europäische Zentralbank sei gefestigt worden. Dennoch bleiben Sorgen. Und es scheint keineswegs sicher, dass der Bundestag einem weiteren Aufschub für Griechenland und den damit verbundenen Milliardenzahlungen zustimmen würde.
Die Spitzen der Bundestagsfraktionen von Koalition, SPD und Grünen haben sich abschließend auf die Eckpunkte für ein neues Wahlrecht verständigt. Überhangmandate für einzelne Parteien sollen danach vollständig durch zusätzliche Sitze ausgeglichen werden. Die Neuregelung könnte dazu führen, dass der nächste Bundestag größer wird. Die Fraktion der Linkspartei lehnt die Einigung deshalb ab.
Es war eine Einigung mit Ansage. 4 von 5 Fraktionen haben tatsächlich eine gemeinsame Lösung beim Wahlrecht gefunden und präsentieren das nun als Erfolg.
Wir sind aufeinander zugegangen. Das war auch erforderlich angesichts verschiedener Ausgangspositionen. Aber insgesamt kann man feststellen, die parlamentarische Arbeit in Verantwortung für ein neues Wahlrecht hat funktioniert.
Es geht um die Überhangmandate, die entstehen, wenn eine Partei mehr Direktmandate bekommt, als ihr nach den Zweitstimmen zusteht. Die sollen vollständig ausgeglichen werden. Nebeneffekt, der Bundestag mit jetzt 620 Sitzen könnte größer werden. Nach dem Wahlergebnis von 2009 gäbe es 49 Abgeordnete mehr, insgesamt 669 Sitze. Doch das müsse nicht immer so sein, sagen die Befürworter.
Das war ein extremes Wahlergebnis im Jahre 2009, das zu 24 Überhangmandaten bei der CDU geführt hat. Ich glaube, dass wir jetzt schon weiter sind. Es wird weniger einseitig verteilte Überhangmandate geben und deshalb auch weniger Ausgleichsmandate.
Die Linkspartei will stattdessen die bisherige feste Verteilung der Mandate einer Partei auf Bundesländer abschaffen.
Wir sagen, wenn es eine verfassungsgemäße Alternative zu dem jetzigen Kompromiss gibt und es gibt eine verfassungsgemäße Alternative, dann entscheiden wir uns für diese, weil diese nicht zur Vergrößerung des Bundestages führt.
Der Bundestag soll im Dezember erstmals über den Kompromiss beraten.
Für eine umfassende Reform war jetzt zu wenig Zeit. Es ging in erster Linie darum, noch vor der Bundestagswahl die Vorgaben des Verfassungsgerichts zu erfüllen. Danach könnte das Wahlrecht aber erneut zum Thema werden. Grundlegende Änderungen, etwa eine Vergrößerung der Wahlkreise, nicht ausgeschlossen.
Weitere Hintergrundinformationen und ein Interview zum neuen Wahlrecht finden Sie auf tagesschau.de. Im Koalitionsstreit über das Betreuungsgeld zeichnet sich offenbar eine Lösung ab. Nach den Worten von Fraktionschef Brüderle will die FDP dem Unionsvorschlag zustimmen. Brüderle sagte, das Betreuungsgeld sei im Koalitionsvertrag verankert und die FDP sei vertragstreu. FDP-Chef Rösler hatte das Betreuungsgeld noch am Wochenende als zu teuer abgelehnt. Heute erklärte er, es gebe noch keine endgültige Einigung. Über das Thema werde der Koalitionsausschuss Anfang November entscheiden. Der internationale Sondergesandte für Syrien, Brahimi, hat nach eigenen Worten Zusagen für eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland. Sowohl die syrische Regierung als auch Rebellenführer hätten einer Feuerpause während des bevorstehenden islamischen Opferfestes zugestimmt, sagte Brahimi. Das Außenministerium in Damaskus erklärte allerdings, noch sei dazu keine Entscheidung gefallen. Als unwahrscheinlich gilt außerdem, dass sämtliche Rebellengruppen eine Waffenruhe mittragen würden.
hat er Erfolg gehabt. Sondergesandter Brahimi berichtete heute in Kairo von seiner Reisediplomatie im UN-Auftrag. Zuletzt hatte er in Syrien Präsident Assad getroffen und von diesem angeblich eine Zusage für eine Waffenruhe erhalten. Sie soll während des islamischen Opferfestes eingehalten werden, also von Freitag bis Montag. Die Regierung Syriens hat einer Waffenruhe über die Feiertage zugestimmt und wird heute oder morgen eine entsprechende Erklärung abgeben. Auch die Mehrheit der Rebellenführer, zu denen wir Kontakt aufnehmen konnten, stimmt zu. Doch aus Damaskus heißt es, die syrische Armee prüfe den Vorschlag erst noch. Und aus dem Norden, dem zerstörten Aleppo, meldet sich in einem TV-Interview ein aufständischen Kommandeur zu Wort, stellt Bedingungen. Freilassung aller politischen Gefangenen zum Beispiel oder die sofortige Einstellung von Luftangriffen. Bedingungen, die Assad nur teilweise wird erfüllen wollen. Syrische Oppositionspolitiker im Exil machen deshalb keinen Hehl daraus, was sie von der angeblichen Zusage Assads halten. Wir haben null Vertrauen in Assad, er ist ein Lügner wie seine ganze Sippe. Ob die Menschen in Syrien für wenige Tage Frieden finden, wird entscheidend davon abhängen, wie viel Substanz Assads Erklärung morgen wirklich hat.
Die katholische Pius-Bruderschaft hat den wegen seiner Holocaust-Äußerungen umstrittenen Bischof Williamson ausgeschlossen. Als Grund nannte die ultrakonservative Vereinigung fehlenden Gehorsam. Williamson hatte vor knapp 4 Jahren für einen Skandal gesorgt, als er in einem Interview den Völkermord an den Juden leugnete. Der Fall stürzte die katholische Kirche in eine Krise, weil Papst Benedikt XVI. Gleichzeitig eine Annäherung an die abtrünnige Pius-Bruderschaft betrieb. Er hob damals die seit Jahren bestehende Exkommunikation von Williamson auf. Gegen die CSU gibt es Vorwürfe der versuchten Einflussnahme auf die Berichterstattung des ZDF. Nach übereinstimmenden Angaben der Süddeutschen Zeitung und des Senders soll CSU-Sprecher Strepp bei der Heute-Redaktion angerufen haben, mit der Absicht, einen Beitrag über den SPD-Landesparteitag in Frage zu stellen. Strepp räumte den Anruf ein. Er bestreitet jedoch den Versuch der Einflussnahme.
Für den Parteichef ist es ein unangenehmer Wirbel um den CSU-Pressesprecher Hans-Michael Strepp, hier links im Bild. Dem wirft das ZDF vor, er habe am Sonntag bei der Heute-Redaktion angerufen und eine Berichterstattung über den Parteitag der bayerischen SPD in Frage gestellt. Dass es einen Anruf gab, ist von CSU-Seite bestätigt, damit habe Strepp aber keinen Einfluss ausüben wollen. Die bayerische SPD zeigt sich bereits am Mittag empört, obwohl die Vorwürfe bislang nicht bewiesen sind. SPD-Spitzenkandidat Christian Ude fordert das ZDF auf, den Inhalt des Telefonats dem ZDF-Verwaltungsrat vorzulegen.
Gespannt bin ich dann auch, welche Konsequenzen die CSU daraus zieht, wenn der Vorwurf aus dem ZDF sich erhärten sollte.
Am Nachmittag teilt CSU-Generalsekretär Dobrindt in einer Pressemitteilung mit, die Vorwürfe entbehrten jeder Grundlage. Dies habe Strepp dem ZDF auch schriftlich mitgeteilt. Das ZDF bleibt bei seiner Darstellung. CSU-Chef Seehofer stellt sich am Abend vor seinen Pressesprecher.
Das, was der Strepp sagt, schriftlich, das ist für mich Realität. Und alles andere wäre völlig inakzeptabel und müsste auch entsprechende Konsequenzen zur Folge haben.
Am Abend wurde bekannt, dass CSU-Sprecher Strepp sich am Sonntag auch bei einem ARD-Korrespondenten in Berlin per SMS erkundigt hat, ob die Tagesschau eine Berichterstattung über den SPD-Parteitag plane. ARD und ZDF haben am Sonntag übrigens beide über den Parteitag berichtet.
Die ARD widmet sich in ihrer diesjährigen Themenwoche dem Leben mit dem Tod. Vom 17. bis 23. November sollen im Fernsehen, im Hörfunk und im Internet verschiedene Aspekte von Sterben und Abschiednehmen behandelt werden. Paten der Schwerpunktwoche, die heute in Berlin vorgestellt wurde, sind unter anderem die evangelische Theologin Margot Thesmann und der ARD-Moderator Reinhold Beckmann. In eigens produzierten Spielfilmen, Dokumentationen und Talkshows wollen das Erste und die Hörfunkprogramme informieren, unterhalten und beraten. Anliegen der ARD ist es, mit dem Programmschwerpunkt eine gesellschaftliche Debatte über den Umgang mit dem Tabuthema Tod anzustoßen. Die Lottozahlen: 6, 14, 18, 33, 39, 44, Zusatzzahl 12, Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 5, 4, 0, 6, 4, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 23 4174. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 25. Oktober.
Das Tief über der Ostsee bringt dem Norden und Osten Deutschlands morgen etwas Regen. Dahinter folgt kalte Luft polaren Ursprungs, die sich am Freitag bis zu den Alpen ausbreitet. Im Westen und Südwesten ist es heute Nacht zunächst gebietsweise klar, sonst überwiegen dichte Wolken oder Nebelfelder. Vor allem im Norden fällt hier und da Sprühregen. Morgen meist stark bewölkt oder neblig trüb, besonders im Norden und Osten regnet es gelegentlich. Am freundlichsten wird es rund um Schwarzwald und Schwäbische Alb, wo sich die Sonne länger zeigen kann. Im Süden schwacher, im Norden mäßiger bis frischer, an den Küsten starker Wind. Dort sind gegen Abend stürmische Böen möglich. Bei längerem Aufklaren heute nach dem Süden um 3 unter Wolken bis 10 Grad. Morgen im Dauernebel 8, im Südwesten bei Sonnenschein bis 17 Grad. Am Freitag in der Südhälfte dichte Wolken und Regen, im Bergland zunehmend Schnee. Im Norden Regen, Schnee oder Graupelschauer, vereinzelt Gewitter, dazwischen recht freundlich. Auch am Wochenende kalt und wechselhaft.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen sind Ausgrenzung und Abgrenzung, Sinti-Leben in Deutschland und Flucht ins Schweizer Steuerparadies. Griechische Unternehmer lassen ihr Land im Stich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.